geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Geborgte Zukunft auf Radio Frei. Für euch im Studio sind heute Uwe
und Hermine. Das Thema der heutigen Sendung ist das globale Nachhaltigkeitsziel Nummer 9. Im SDG 9 steht, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen.
Darüber sprechen wir zum einen mit Isabella Wedel vom Fraunhofer Institut, außerdem mit Ulrich Petschow vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung und mit Stefan Rostock von Germanwatch. Die Unterziele stellen wir euch nach einer kurzen Musik vor.
Unterziel vom SDG 9 geht es darum, eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaftliche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen und dabei den Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle zu legen.
Unter Ziel Nummer 2 besagt, eine breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern verdoppeln.
Im Unterziel Nummer 3 geht es darum, insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie und anderer Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbarer Kredite, und ihre Einbindung in die Wertschöpfungsketten und Märkte zu erhöhen.
Das vierte Unterziel besagt, dass bis 2030 die Infrastruktur modernisiert werden soll und die Industrien nachgerüstet werden sollen, um sie nachhaltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maßnahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen sollen.
Im Unterziel Nummer 5 wird gefordert, die wissenschaftliche Forschung zu verbessern und die technologischen Kapazitäten der Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern auszubauen und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen zu fördern und die Anzahl der im Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen, je 1 Million Menschen, sowie die öffentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich zu erhöhen.
Was das genau bedeutet und vor welchen Herausforderungen Deutschland und die Welt damit stehen, das werden uns hoffentlich unsere Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner gleich verraten. Am Telefon ist jetzt Dr. Isabella Wedel, wissenschaftliche Referentin für Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility vom Fraunhofer Institut in München. Schönen guten Tag, Frau Wedel.
Ja, guten Tag.
Am Anfang allgemein gefragt. Das SDG Nummer 9 fordert den Aufbau hochwertiger, verlässlicher, nachhaltiger und widerstandsfähiger Infrastruktur. Was ist darunter aus Ihrer Sicht zu verstehen und was gehört da alles dazu?
Ja, da gehört eine Menge dazu. Erstens sind das natürlich technische Infrastrukturen. Das heißt, Infrastrukturen für Verkehr, Energie, Wasser, Kommunikation oder Abfallmanagement. Und zweitens gehören da auch soziale Infrastrukturen dazu. Also beispielsweise Gesundheit, Bildungs- und Kulturangebote. Und bei diesem SDG geht es jetzt zum einen darum, dass man überhaupt moderne, funktionierende Infrastrukturen zur Verfügung stellen möchte, und zwar möglichst für alle Menschen. Das heißt, das zielt so ein bisschen auf die Entwicklungsländer ab, aber es geht eben auch um die Modernisierung und um die Robustheit von diesen Infrastrukturen. Und da sind jetzt auch die bereits entwickelten Länder gefragt. Robustheit und Resilienz zum Beispiel gegenüber Naturkatastrophen oder Terroranschlägen oder Erosion. Und noch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man bereits bei der Planung oder der Modernisierung von diesen Infrastrukturen Umweltbelange und Anforderungen wie Lärmschutz und Gesundheit etc. mit berücksichtigt.
Sie haben jetzt einen Begriff verwendet, Resilienz. Der ist vielleicht nicht allen klar. Können Sie den vielleicht mal erläutern?
Ja, gerne. Da geht es eben gerade um die Robustheit der Strukturen. Das heißt, wie widerstandsfähig sind sie, wenn eine Katastrophe eintritt? Und wie kann man auch schon im Vorhinein das planen, dass selbst sollten Katastrophen eintreten, nicht ganze Infrastrukturen zusammenbrechen und dann auch so ein Kaskadeneffekt entsteht, wenn beispielsweise die Energieinfrastruktur zusammenbricht, dass dann nicht auch gleichzeitig die Gesundheitsinfrastruktur zusammenbricht etc.
Damit haben Sie auch schon einen Teil meiner nächsten Frage beantwortet, nämlich Infrastruktur ist nicht nur wichtig und gut für wirtschaftliche Entwicklung, sondern auch irgendwie für das Wohlergehen der Menschen. Welchen Beitrag leistet Infrastruktur für das menschliche Wohlergehen?
Ja, Sie sagen schon, also die Lebensqualität wird natürlich auch massiv durch diese sozialen Infrastrukturen beeinflusst, also zum Beispiel Gesundheit und Bildung. Und diese hängen eben auch stark zusammen mit den technischen Infrastrukturen. Also wie gesagt, ohne Energie- und Verkehrsinfrastruktur ist auch ein funktionierendes Gesundheitssystem schwer möglich.
Und genau diese Infrastrukturen und die Industrie sollen bis 2030 laut dem SDG Nummer 9 modernisiert und nachgerüstet werden, um sie nachhaltig zu machen. Das meint effizienten Ressourceneinsatz und vermehrte Nutzung sauberer und umweltverträglicher Technologien und Prozesse. Die Fraunhofer Gesellschaft forscht genau in diese Richtungen. Welche Verbesserungen und Innovationen können wir da in nächster Zeit erwarten?
Also gibt es viele verschiedene Forschungsansätze. Eines ist, dass die Digitalisierung eine immer größere Rolle spielt, wenn es um Ressourceneffizienz geht in der Produktion. Da gibt es diesen Begriff Industrie 4.0. Ich weiß nicht, ob er Ihnen geläufig ist. Der steht in dem Zusammenhang für die intelligente Vernetzung im Produktionsprozess. Und genau diese Vernetzung entlang der Wertschöpfungskette führt dann eben zu größerer Effizienz und Ressourcen wie Strom und Material können dadurch eingespart werden. Und dafür braucht es eben entsprechende Technologien und Systemlösungen, Softwareentwicklung, Sensorik, Datenschutz ist wichtig etc. Das sind alles Felder, an denen wir forschen. Vielleicht noch ein zweites Beispiel, das ich nennen kann. Wir forschen auch ganz viel zum Thema Kreislaufwirtschaft, also dem Ziel, dass durch geschlossene Stoffkreisläufe die eingesetzten Rohstoffe über den gesamten Lebenszyklus eines Produkts hinaus wieder vollständig in den Produktionsprozess zurückgeführt werden. Und Fraunhofer entwickelt da effiziente Recycling-Technologien, Materialien, die vollständig recycelbar sind. Wir simulieren auch neue Kreislaufkonzepte für Produkte und können da Potenziale für Ressourceneinsparungen finden.
Und gibt es da vielleicht ganz konkrete Beispiele oder Projekte, die dann auch mal in der Praxis und in der täglichen Anwendung den Hörerinnen und Hörern begegnen können?
Wir forschen ja anwendungsorientiert, das heißt, die Entwicklungen entstehen entweder in Kooperation mit Unternehmen oder werden schon mit Blick auf die zukünftigen Bedürfnisse der Industrie ausgerichtet. Insofern bleibt es dann nicht nur bei schönen Ideen, aber in der Regel kommt es dann wirklich zum Einsatz in der Wirtschaft. Man merkt es im Alltag vielleicht oft weniger. Die berühmteste Entwicklung von Fraunhofer, die sich in der täglichen Anwendung zeigt, ist natürlich die MP3-Technologie. Und hoffentlich merkt man natürlich auch implizit die Auswirkungen dieser Forschung im Bereich Ressourceneffizienz etc. Insofern, dass das Ganze immer weiter in Richtung Kreislaufwirtschaft geht, das wird sich auch auf den Konsumenten auswirken.
Eine Frage noch, wird denn aus Ihrer Sicht in Deutschland für Forschung und Entwicklung genug getan, gerade um Innovationen und gute Ideen voranzubringen? Oder was müsste und könnte an Rahmenbedingungen verändert werden, um da noch bessere Ergebnisse erzielen zu können und gerade die Überführung von dem Status der Idee in die praktische Anwendung zu erleichtern oder zu verbessern?
Ja, gute Frage. In Deutschland ist es ja so, dass die Wissenschaftslandschaft schon sehr gut ist. Das heißt, durch Hochschulen und die Wissenschaftseinrichtungen sind sowohl grundlagen- als auch anwendungsorientierte Forschung gut abgedeckt. Und die Bundesregierung hatte sich einmal das Ziel gesetzt, dass jährlich 3% des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung eingesetzt werden. Und das wurde auch 2015 bereits erreicht. Wir sind da wirklich ziemlich an der Spitze. Was für uns immer ein wichtiges Thema ist, ist der effiziente Transfer in die praktische Anwendung, also was Sie als letztes angesprochen haben. Und da hat die Bundesregierung ja zum Beispiel mit dem Hightech-Gründerfonds schon sich erfolgreich eingesetzt für Startups. Aber eine Herausforderung ist bei denen oft die Finanzierung. Das heißt, die Rahmenbedingungen für Wagniskapital in Deutschland könnten aus unserer Sicht durchaus verbessert werden, damit man den Transfer von der Idee in die Praxis noch weiter fördert.
Da können wir also gespannt sein, was in der nächsten Zeit bei den Fraunhofer-Instituten und Gesellschaften noch erforscht wird und dann auch in der Praxis ankommt. Ich bedanke mich bei Isabella Wedel, die wissenschaftliche Referentin für Nachhaltigkeit und Corporate Responsibility am Fraunhofer-Institut in München ist. Vielen Dank, Frau Wedel.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Am Telefon begrüßen wir jetzt Ulrich Petschow, Leiter des Forschungsfeldes Umweltökonomie und Umweltpolitik beim Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Schönen guten Tag, Herr Petschow.
Ja, hallo, guten Tag.
Das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, oder kurz IÖW, bezeichnet sich selbst auch als Experten für das UND bei Forschung für nachhaltiges Wirtschaften. Was haben wir uns denn darunter vorzustellen?
Na, im Prinzip geht es darum, dass wir immer einen integrativen Ansatz verfolgen, dass wir, wenn wir sagen, wir erforschen den Konsum immer auch in Bezug auf Nachhaltigkeit analysieren wollen oder bei Politikmaßnahmen, dass es dann eben nicht nur darum gehen kann, dass man eine irgendwie geartete Sozialpolitik macht, sondern zugleich schaut, welche Effekte hat es auf eine nachhaltige Entwicklung, und diese integrative Betrachtung, darauf soll das UND hinweisen.
Im globalen Nachhaltigkeitsziel SDG 9 geht es unter anderem um eine breitenwirksame und auch nachhaltige Industrialisierung. Wie geht das zusammen und welchen Beitrag kann Forschung dazu leisten?
Die SDGs sind ja der Versuch, tatsächlich die wirtschaftliche und die ökologische Seite irgendwie zusammenzubekommen und das Ganze auch noch nicht mehr auf nur in Anführungszeichen Entwicklungsländer bezogen, sondern auf alle Länder bezogen. Das bedeutet, dass dort natürlich auch sehr viele Widersprüche beinhaltet sind. So würde eine nachhaltige Industrialisierung in den sich entwickelnden Ländern bedeuten, dass überhaupt ökonomisch tragfähige Sektoren sich entwickeln, während es möglicherweise für die entwickelten Länder bedeutet, dass eine ganz andere Art von Industrialisierung passieren muss, wie als die, die wir im Moment haben. Und insofern ist es immer dieses Spannungsverhältnis und ich gehe jetzt mal hier auf unsere Breitengrade ein. Und würde dort eine nachhaltige Industrialisierung in dem Sinne sehen, dass man überhaupt den Pfad der Nachhaltigkeit irgendwie sehr viel stärker betonen muss. Was heißt konkret, dass wir die Energiewende haben und wo wir im Prinzip weg müssen von den Kohlekraftwerken und hin zu den erneuerbaren Energien. Und das wäre sozusagen ein Pfad in Richtung einer nachhaltigen Entwicklung und dann eben auch einer nachhaltigen Industrialisierung. Das wäre der erste Part. Der zweite, welchen Beitrag die Forschung dazu leisten kann. Ich glaube, die Forschung hat da einen ganz, ganz wichtigen Beitrag. Das wird mittlerweile auch auf EU-Ebene, aber auch auf bundesdeutscher Ebene gesehen, dass die Forschung tatsächlich einen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung, zu großen gesellschaftlichen Herausforderungen, wie die EU es benennt, leisten soll. Das heißt also, es geht nicht mehr nur um Forschung ganz allgemein. Wir füllen oder entdecken neue Verfahren und generieren da neue Produkte draus, sondern sie müssen gleichzeitig dazu beitragen, zu einer Entlastung der Umwelt zu kommen. Und das ist sozusagen der Beitrag, der überall mittlerweile eingefordert wird. Und das ist ein wichtiger Punkt und der ist auch relativ neu. Konkret bedeutet es, dass man im Prinzip schauen muss, wie können Technologien so gestaltet werden, dass sie zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen, also zu einem weniger an Umweltressourcen verbräuchen. Und dort geht es dann eben nicht mehr nur darum, wir entwickeln eine Technik, sondern es geht darum, eine Technik zu entwickeln, die die Möglichkeiten eröffnet, sich nachhaltiger zu verhalten.
Und an was wird da im Moment ganz konkret geforscht? Haben Sie da vielleicht ein paar spannende Projekte, die Sie uns vorstellen können?
Es gibt so auf der einen Seite ist im Bereich Energie sehr deutlich geworden, dass das Aufbrechen der bisherigen Strukturen doch dazu geführt hat, dass sehr viele Technologien überhaupt auf den Markt gekommen sind, dass dort, nehmen wir Solarenergie, doch mittlerweile deutliche Fortschritte der Effizienz erreicht werden konnten oder erreicht werden und dass vielfältige neue Formen der Energieproduktion, der Energiespeicherung und auch der Energievermarktung im Bereich von Forschung und Entwicklung in den Blick geraten. Nehmen wir Energiespeicher. Also das ist ein Thema, was höchst relevant ist und was sozusagen in der jüngeren Zeit überhaupt erst auf die Agenda gekommen ist, wo erhebliche Bemühungen bestehen, sozusagen Speichermedien zu bauen. Und das war nur möglich, weil überhaupt der Schritt gegangen worden ist zu erneuerbaren Energien, die eben diesen Bedarf haben. Und dort lässt sich doch sehr gut nachzeichnen, dass wir da zwar am Anfang einer Entwicklung stehen, aber eine Entwicklung, die möglicherweise deutlich schneller kommen wird als erwartet. Also wir sehen es im Bereich Elektromobilität, wo es zunehmend darauf ankommt, tatsächlich Batterien einsatzbereit zu haben, die den Anforderungen genügen. Und das ist in der Tat etwas, wo intensiv dran geforscht wird. Ein zweiter Punkt, also auch nur als Beispiel, auch zu gucken, dass man die Blockchain-Technologie auch im Energiebereich nutzt, die es ermöglicht, dass Energieproduzenten, sage ich mal, im Besitz eines Solarpanels, seinen Strom an den Nachbarn letztlich verkaufen kann und dort dezentrale Interaktionen stattfinden. Also jetzt in einer Nussschale mal ganz knapp zusammengeführt. Und ich denke, dass in diesen Feldern sehr viele Potenziale stehen oder existieren und dass es nun darauf ankommt, eben diese Forschung weiter voranzutreiben. Erstens und zweitens diese Forschung auch in die oder die Ergebnisse der Forschung auch in die Praxis zu übertragen.
Können Sie noch mal vielleicht anschaulich darstellen, in welche Richtung sich das entwickelt, anhand dessen, wie zum Beispiel wir uns Deutschland in 15 und 20 Jahren vorstellen können?
Das ist eine höchst spannende Frage, weil Sie merken ja, oder wir alle merken, dass sozusagen diese Veränderungen der Entwicklungspfade mit ganz erheblichen Konflikten verbunden sind. Wir haben es ja ganz aktuell, die Frage, wie gehen wir weiter mit der Braunkohle? Sie haben eine zweite Frage, wie geht es eigentlich weiter mit der Automobilindustrie? Und es bedeutet, dass eben geguckt werden muss, wie kann man sozusagen sozialverträgliche Lösungen in beiden Fällen irgendwie finden. Im Bereich Braunkohle wird, wenn man die Ziele, die Klimaziele der Bundesregierung verfolgt, mittelfristig nichts daran vorbeiführen, dass eben es zu einem Ausphasing der Braunkohleproduktion und Verbrennung kommt. Aber sozusagen, was macht man sozusagen mit den Arbeitsplätzen und wie kann man dort eine Sicherheit herstellen? Das heißt also so, die Veränderung wird sich im Energiebereich ganz besonders bemerkbar machen. Und wenn wir jetzt die Automobilität nehmen, dann haben wir zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die Digitalisierung und die andere sind sozusagen die Frage des Klimawandels. Beide arbeiten ein Stück weit tatsächlich in eine ähnliche Richtung, nämlich so, dass die großen Industriestrukturen sehr stark in Frage gestellt werden. Und für uns käme es jetzt darauf an, die Digitalisierung als auch die Klimapolitik so zu gestalten, dass man neue Systeme hat, die es ermöglichen, mit sehr viel weniger Ressourcenverbrauch Mobilitätsdienstleistungen zu erbringen. Ein Beispiel dafür wäre, wir haben jetzt die Diskussion um autonome Fahrzeuge, also das selbstfahrende Fahrzeuge, die spätestens in 10 Jahren so ein Stück weit der Standard sein werden. Und dort wird es darauf ankommen, inwieweit können diese die bisherigen Kraftfahrzeuge ersetzen. Gibt es neue Formen der Mobilität, wo es dann eben auch der ÖPNV nicht überflüssig wird, sondern eher gestärkt wird und sozusagen die autonomen Fahrzeuge eher als Zulieferer für den ÖPNV gelten und dort neue Verkehrssysteme zu generieren. Nimmt man jetzt die Klimaziele der Bundesregierung als Grundlage für die Entwicklungsrichtung, dann wird deutlich, dass sich gewaltig was ändern wird, sowohl mit Blick auf Energienutzung, also weg von den Fossilen, als auch im Bereich Verkehr, wo sozusagen die Relevanz der Emissionen zunehmen wird und neue Steuerungen erforderlich werden.
Nach Ihrer Einschätzung werden sich diese grünen Technologien durchsetzen?
Die grünen Technologien haben in einigen Bereichen, also wenn man Energietechnologien nimmt, mittlerweile tatsächlich solche Lernkurven hinter sich. Also Lernkurven heißt, wenn man mit einer Technologie beginnt, sind sie halt erstmal sehr teuer. Wenn diese Technologien entwickelt werden, wenn sozusagen eine zusätzliche Nachfrage oder große Nachfrage danach entsteht, dann können Kostendegressionen erreicht werden. Und das bedeutet zum Beispiel bei Solarpanels, dass dort offensichtlich schon ein Punkt erreicht ist, dass diese schon wettbewerbsfähig sind gegenüber den fossilen Technologien und wo in der Perspektive tatsächlich zu erwarten ist, dass sie sich durchsetzen. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man überhaupt so einen Markt erstmal schafft für diese neuen Technologien, damit sie überhaupt das Potenzial haben, sich gegen die bestehenden Technologien durchzusetzen. Sie haben es im Beispiel, was ich eben auch brachte, Elektromobilität, haben Sie es ja auch ähnlich, die ist erstmal noch deutlich teurer als der Verbrennungsmotor. Mit zunehmender Nachfrage nach solchen Technologien werden aber dort die Kosten abnehmen und dann besteht tatsächlich die Chance, dass diese Technologien sich durchsetzen. Also insofern handelt es sich nicht um einen Durchlauf, dass sozusagen wir haben eine neue Technologie und die setzt sich dann durch, sondern sie braucht letztlich auch der Begleitung, nämlich der politischen Begleitung, damit sie überhaupt in die Lage versetzt wird, wettbewerbsfähig zu sein.
Da höre ich doch einen Appell auch an die Politik und die dann zukünftige Bundesregierung, dass die entsprechenden Rahmenbedingungen geschaffen werden.
Am Telefon war Ulrich Petschow, Leiter des Forschungsfeldes Umweltökonomie und Umweltpolitik des Institut für ökologische Wirtschaftsforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, vielen Dank. Tschüss.
Tschüss.
aujourd'hui. On mange. Demain d'autres attendront qu'un avion passe. Aujourd'hui, on vote l'égoïsme. Demain, on ramassera tous nos dents.
Aujourd'hui tu es, demain tu seras là avec la poignée des culs et les mains dans le gravat. Aujourd'hui les rois grandissent dans le pays abondance. Corruption, mépris capital, les peuples dansent. Aujourd'hui les bons tombent d'issue. À la larve extrême s'approche des pays d'Orient. Demain, tous les anges déchus arrivent au royaume des fantômes en foule. Aujourd'hui, aujourd'hui.
Telefon begrüße ich Stefan Rostock von Germanwatch, der dort als Teamleiter für Bildung für nachhaltige Entwicklung tätig ist und außerdem Fachpromotor für Klima, Umwelt und Entwicklung in Nordrhein-Westfalen ist. Hallo Stefan.
Hallo.
Germanwatch engagiert sich für globale Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen. Jetzt ist unser Thema das SDG Nummer 9. Da geht es um Infrastruktur, Industrialisierung und Innovation. Inwieweit gehört denn das zur globalen Gerechtigkeit und den Erhalt der Lebensgrundlagen dazu?
Es gehört grundlegend dazu. Denn gerade in einer zunehmend globalisierten Welt brauchen wir eine Infrastruktur, auf der auch globale Kooperation zunehmend ausgebaut werden kann. Deswegen setzt sich Germanwatch seit Jahren dafür ein, dass die Politik soziale und ökologische Rahmenbedingungen schafft, damit genau diese Infrastruktur, Industrialisierung, Innovationen sich innerhalb dieser sozialen ökologischen Leitplanken entwickeln. Wir diskutieren auch die Frage Degrowth und sehen immer wieder die Notwendigkeit, dass wir in einer transformierten Welt ja auch wirtschaften wollen, dass wir auch Produkte brauchen, die industriell hergestellt werden. Deswegen suchen wir verstärkt den Dialog mit der Industrie und fragen, wie kann denn eine transformierte Industrie aussehen? Wie müssen dort Stoffkreisläufe organisiert werden und wie muss dort der Energie, also Strom- und Wärmebedarf organisiert sein? Ja, das ist eine große Herausforderung und SDG 9 ist ein wichtiges SDG.
Jetzt richten sich diese globalen nachhaltigen Entwicklungsziele ja sowohl an die Länder des Südens als auch an die industrialisierten Länder des Nordens, wie Deutschland zum Beispiel. Mhm. Gibt es denn da Unterschiede, gerade in Bezug auf Infrastruktur, Industrialisierung und Innovation?
Ja, ganz große. Das Schöne an den SDGs ist ja, dass hier ganz deutlich wird, Deutschland ist nicht nachhaltig und Deutschland muss sich entwickeln. Das fängt nett an, wenn wir von tansanischen Austauschklimaaktivisten erfahren, dass unser WLAN-Angebot in Deutschland ja nicht so gut ist wie in Tansania. Das geht aber dann auch dazu über, dass wir sagen, mit solch einer Autoinfrastruktur werden wir nie eine transformierte Wohlstandsgesellschaft werden. Also Deutschland setzt in viel zu vielen Bereichen noch auf ein altes fossiles Entwicklungsmodell. Und auch aus globaler Verantwortung, globaler Gerechtigkeit heraus ist Deutschland ganz stark gefordert, zunächst sich selbst zu transformieren, um Anregungen zu geben, wie Schwellenländer, Entwicklungsländer ihre eigene Transformation gestalten können.
Da ist für mich dann die Frage, wenn wir die Länder des globalen Südens uns anschauen, ist denn für die unser westliches Lebensmodell als Ziel einer sogenannten Entwicklung das, wonach die wirklich streben sollten?
Die Frage ist auch schon eigentlich beantwortet. Nein, weiter so wie bisher geht nicht. Das Spannende ist aber, dass wir jetzt an den Scheidewegen stehen, wo viele Schwellen- und Entwicklungsländer sich entscheiden, welchen Entwicklungsweg sie denn einschlagen. Das heißt, den fossilen Entwicklungsweg komplett überspringen, ohne erst falsche Infrastrukturentscheidungen zu treffen und sich direkt in eine nachhaltige Richtung zu entwickeln. Das heißt, den öffentlichen Nahverkehr so anzulegen, dass gar nicht erst auf so eine individuelle Mobilität gesetzt wird. Das heißt, Ausbau der elektrischen Energie so zu gestalten, dass gar nicht erst Kohlekraftwerke oder Ölkraftwerke in Entwicklungsländern gebaut werden. Direkt auf einen postfossiles Wohlstandsmodell setzen. Wir haben ganz nette Erfahrungen in einigen Ländern, die gar kein Festnetztelefon ausgebaut haben, sondern direkt ins mobile Handy-Zeitalter gesprungen sind. Und das ist ein nettes Beispiel, wie es aussehen kann, wenn Entwicklung stattfindet, ohne dass alle die Entwicklungsfehler, die Industrieländer gemacht haben, nochmal wiederholt werden müssen.
In Bonn hat sich ja auch eine globale Allianz zum Kohleausstieg gegründet, also bei dem letzten Klimagipfel, der in Bonn stattgefunden hat. Was sind denn da die Forderungen und Ziele, die diese hat?
Die Anti-Kohle-Allianz, das sind Länder, die in den nächsten Jahrzehnten spätestens bis 2030 aus der Kohle aussteigen wollen. Mittlerweile sind das 27 Länder und Bundesstaaten, die eine Allianz bilden, sich auf diesem Weg gegenseitig zu bestärken und zu begleiten. Und Ziel ist es, bis Mitte des Jahrhunderts ihren Energiesektor ohne Kohle, Öl und Gas zu organisieren. Und das heißt, bei den Industrieländern, die dabei sind, liegen die angegebenen Ausstiegsdaten zwischen 2021 und 2030. Das heißt dann konkret, Braunkohle zuerst, Steinkohle ein bisschen später. Also je schmutziger ein Energieträger, desto früher ist da der Ausstieg notwendig. Für uns sehr schade, aber aufgrund der Sondierungsgespräche verständlich, Deutschland ist nicht dabei. Aber wir hoffen, dass nach den Koalitionsverhandlungen Deutschland ein Treiber dieser Allianz wird.
Meinst du denn, dass die Ziele, die sich diese Allianz stellt, ausreichend sein wird, um die Klimaziele von Paris zu erreichen und die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad zu begrenzen?
Die Allianz bezieht sich ganz konkret auf die Paris-Ziele und hat das mit als eins ihrer Ziele unter 2 Grad und möglichst dicht an 1,5 Grad. Und wenn die Industrieländer vor 2030 aussteigen, dann sind wir auf einem relativ guten Pfad. Spannend ist aber, wie wir diesen Ausstieg gestalten. Und das ist was, wo wir in Deutschland halt weit, weit hinterherhinken. Das eine ist, was wir brauchen, ist ein Ausstiegsdatum, weil nur dann fangen Unternehmen an zu planen. Und dann muss der Ausstieg so gestaltet werden, dass ich nicht bis zum letzten Tag volle Kanne auf Kohle setze und dann abrupt aussteige, sondern dass ich einen Pfad dahin gestalte, mit festen Zielen für die einzelnen Zwischenabschnitte.
Deutschland, du hast es gesagt, ist bislang nicht in dieser globalen Allianz zum Kohleausstieg dabei. Das liegt ja vielleicht auch daran, dass Deutschland doch noch eine sehr große Kohleindustrie hat und ein Umbau größerer Industrien, also auch Stahl- und Elektroindustrien, ja einiges bedeuten würde. Und selbst die Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie spricht davon, dass ohne Not tausende Jobs in der Energiewirtschaft und bei ihren Zulieferern in akute Gefahr gebracht werden, wenn es eben einen Kohleausstieg gäbe. Und sie haben am 11. Dezember eine Berliner Erklärung abgegeben, in der eine Klimapolitik, die allein auf Ausstiege und Schrumpfungen setzen kritisiert wird und fordern stattdessen Innovationen. Was ist denn davon zu halten?
Gehe ich erstmal von den Bedenken der anderen Gewerkschaften aus, die sich ja auch mit dem Kohleausstieg schwer tun. Denen würde es leichter fallen, ein Kohleausstiegsdatum zu haben, um dann den sozialverträglichen Kohleausstieg zu planen. Deren Argumentation ist aber, wir können keinen Kohleausstieg machen, weil wir diesen sozialverträglichen Plan noch nicht haben. Aber um diese Pläne zu bekommen, brauchen wir unbedingt ambitionierte Ausstiegsdaten im nächsten Koalitionsvertrag. Bei der IGBCE haben wir die alte Kohlelobby, die mit den Unternehmen verbandelt aus den fossilen Energieträgern sozusagen im Abwehrgefecht in der Gegentransformation jetzt noch möglichst viel Gewinne und Arbeitsplätze rausschlagen will. Das sind ja Rückzugsgefechte, die aber wahrscheinlich nicht mehr lange Bestand haben werden. Denn auch die IGBCE merkt, dass wir immer mehr Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien haben, dass die Arbeitsplätze im Bereich der Tagebaue, im Bereich der Kohleverstromung rückläufig sind. Allerdings ist es für sie natürlich leichter, bei den Großunternehmen ihre Mitglieder zu organisieren, wie in den vielen kreativen Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien. Die sind für Gewerkschaften nicht so leicht zu organisieren. Das bedeutet aber nur, dass wir hier Lernbedarf bei den Gewerkschaften haben, nicht, dass die Transformation hin zu erneuerbaren Energien falsch ist.
So nur rückständig scheint die IGBCE aber auch nicht zu sein, denn sie fordert in dieser Erklärung auch mehr staatliche Technologieförderung. Da tut sich bei mir die Frage allerdings auf, ist denn der Klimawandel mit Technologie wirklich abzuwenden oder braucht es neue Vorstellungen von Lebensqualität und Entwicklung?
Die einfache und schöne Antwort darauf ist beides. Zum einen müssen wir wirklich nochmal uns zurücklehnen und überlegen, ob wir das immer mehr in dem Konsumhamsterrad wirklich brauchen, ob das gesund ist. Also die Lebensstilfrage. Da ist jeder gefordert, seinen eigenen ökologischen Fußabdruck so weit wie möglich zu reduzieren, bei gleichzeitigem Lebenszeit, Lebensqualitätszugewinn. Das ist die lebensweltliche Perspektive. Auf der anderen Seite ist aber auch jeder gefordert, seinen Handabdruck des eigenen Engagements zu steigern, wo es nämlich dann in die Strukturebene geht. Ich brauche in den Bereichen, wo Menschen aktiv sind, Menschen, die Verantwortung übernehmen und Strukturen hin zu mehr Nachhaltigkeit verändern. Und wir versuchen das bei Germanwatch mit dem Germanwatch Handprint zu diskutieren, dass Menschen sich einsetzen und Strukturen bleibend verändern, damit Menschen, denen Nachhaltigkeit zu teuer, zu kompliziert, uncool oder schlicht egal ist, damit auch diese Menschen sich viel einfacher nachhaltig verhalten können. Jetzt war aber die Frage auch nach den Innovationen. Wir leben in einem Zeitalter mit eigentlich schon einer krankmachenden Innovationsgeschwindigkeit. Warum soll es nicht möglich sein, diesen Innovationsrhythmus in Richtung nachhaltige Innovation zu lenken? Und dafür brauchen wir staatliche Vorgaben, wie zum Beispiel einen CO2-Preis, der Innovationen schon ganz klar in eine bestimmte Richtung lenken wird.
Jetzt ist die Klimakonferenz von Paris, auf der ja bislang weitreichendste Klimavertrag beschlossen und verabschiedet wurde, genau 2 Jahre her. Momentan treffen sich in Paris wieder führende Persönlichkeiten der Welt auf dem sogenannten One Planet Summit. Dort werden konkrete Ankündigungen vereinbart, um unter anderem Infrastrukturinvestitionen zu tätigen. Da frage ich mich dann, wer müsste denn wohin investieren und wohin vielleicht lieber nicht?
Das ist ein ganz wichtiger Gipfel und der wäre wahrscheinlich noch deutlicher in seinen Erfolgen, wenn die Bundesregierung handlungsfähig wäre. 50 Staats- und Regierungschefs werden erwartet und es geht darum, wie wird der Umbau der Infrastruktur finanziert. Und ein wichtiger Erfolg ist schon, dass die Weltbank im Moment über Twitter verbreitet, dass sie ab 2019 keinerlei Finanzierung mehr in Öl, Gas und andere fossile Energiengewinnungsprojekte stecken wird. Und diese Ankündigung hat sie auf dem One Planet Summit gemacht. Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie sich Investoren mit den Paris-Ergebnissen im Nacken langsam umorientieren. Und wir merken das besonders bei Investoren, die einen langfristigeren Planungshorizont haben, also Investoren, die Pensionsfonds und Ähnliches verwalten, weil die fragen sich, womit können wir denn in 20, 30 Jahren noch Geld verdienen? Und für die ist es klar, mit fossilen Energien wird das nicht mehr der Fall sein.
Was wird denn deiner Meinung nach auf Deutschland zukommen, wenn die Industrie und die Gesellschaft dekarbonisiert wird und klimafreundlich umgebaut wird?
Es wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, das bietet Chancen. Aber es wird natürlich auch Umbruchssituationen bringen. Wir dürfen uns da nicht was vormachen. Es wird Veränderungen geben und Veränderungen bedeuten immer, dass wir im Einzelfall schwieriger Phasen überbrücken müssen. Letztendlich brauchen wir aber mehr Mut, um diese Veränderung anzugehen. Und der Papst hat das in seiner Enzyklika Laudato Si so richtig nett und mutmachend formuliert mit der Schönheit der Herausforderung. Uns mehr auf das Neue einlassen und jetzt das Neue mitgestalten. Deutschland hat, wenn es denn jetzt die Zeichen der Zeit ergreift und nicht nochmal 5 oder 10 Jahre auf Kohle setzt und die Innovationsdynamik verpennt, hat Deutschland sehr viele Chancen in den Bereich der Innovationen, in dem Bereich aber auch der Lebensstildebatte des nachhaltigen Konsums, Erfahrungen zu generieren, Forschungsansätze zu unterstützen, die genau diesen Bereich weiterentwickeln. Und wir haben ja mehrere Herausforderungen, die uns gerade begleiten. Das eine ist, wie kriegen wir mehr globale Kooperation hin und gleichzeitig Menschen, die wieder stärker in ihrem lokalen Umfeld verwurzelt sind. Wie lerne ich in meinem Aktionsraum Verantwortungsübernahme, die ich dann auf höhere Ebenen mitnehmen kann, diese gewonnenen Erfahrungen und dann in Kommunen, Ländern, nationaler und internationaler Ebene Verantwortung übernehmen kann. Da bietet Deutschland eigentlich sehr schöne Lernräume, die wir aber viel stärker auch in der Schule vorbereiten müssen. Wir brauchen einen viel besseren Politikunterricht, der Menschen wieder befähigt. Oder wie das UNESCO-Weltaktionsprogramm so schön sagt, to empower learners to transform themselves and the society they live in. Also Menschen empowern, sich und die Gesellschaft, in der sie leben, zu transformieren. Und da stecken viele, viele Chancen drin. In der politischen Arbeit ist es ganz spannend, jetzt die Innovationen, die es schon gibt aus der solidarischen Landwirtschaft, aus den Repairs-Cafés, sich genauer anzuschauen und zu sehen, wo können wir denn die Lernerfahrungen, die da gemacht werden, in den politischen Prozess einspeisen? Wo kann Erfahrung aus den Repair-Cafés auf Bundesebene in den runden Tisch Reparatur oder dann auf EU-Ebene in die Überarbeitung der EU-Ökodesign-Richtlinie übernommen werden? Also die Chancen sind viel spannender, als jetzt weiter am Alten festzuhalten.
Damit wird ja auch an den Einzelnen und die Einzelnen ganz schöne Anforderungen gestellt. Gibt es denn vielleicht von German Watch da irgendwie eine Handreichung oder irgendwie Unterstützung, wo die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt werden oder wo ein bisschen Erfahrungsaustausch möglich ist, damit eben sich nicht jemand da vor der großen Herausforderung da ziemlich alleine fühlt?
Das ist das allgemeine Problem der Nachhaltigkeitskommunikation, dass sich die Herausforderung Nachhaltigkeit ja nicht auf den Einzelnen abwälzen darf. Ich muss den Einzelnen mitnehmen, ich muss ihn informieren, aber letztendlich muss ich auch es ermöglichen, dass jemand Balletttänzer wird, dass jemand Computerfachfrau wird und sich nicht beim Gang in den Supermarkt mit CO2-Zellen beschäftigen muss, sondern sich darauf verlassen kann, dass der Staat die ökologischen und sozialen Leitplanken so gesetzt hat, dass das Normale, das Alltägliche, das Einfache, das preiswerte Verhalten, dass das das nachhaltige Verhalten ist. Und da müssen wir hinkommen. Und da gibt es viele Politikansätze, die genau das unterstützen. Da gibt es Politikansätze, die im Bereich Suffizienzpolitik unterstützen, dass ich einfach lebe, dass ich nachhaltig lebe, dass ich ja auch mit weniger zurechtkomme. Diesen Bereich müssen wir ausbauen, aber dafür brauchen wir Bürger, die diesen Bereich mitverfolgen und Klimapolitik dann auch wählen.
Für jemanden, der das tun will, bedarf es eine ganze Menge an Informationen. Finden die vielleicht bei German Watch da welche?
German Watch unterstützt Jugendverbände, Jugendgruppen zweimal im Jahr mit den Strategietagen, wo wir bestimmte Themen aufbereiten und gucken, wie kann ich das in meine Gruppe mit übernehmen. German Watch hat Hintergrundinformationen zu den laufenden Politikprozessen von G20 bis zu UN-Klimaverhandlungen. Und für Menschen, die im Bildungsbereich aktiv sind, haben wir auf unserer Bildungswebseite viele, also von konkreten Arbeitsblättern bis zu Hintergrundinformationen, unter anderem Wandel mit Hand und Fuß, wo wir genau diesen Zweiklang. Einmal lebensweltlich seinen ökologischen Fußabdruck reduzieren und dann aber strukturell seinen Handabdruck des eigenen Engagements zu vergrößern, nochmal ausführlich darlegen und Anregungen geben, wie denn so ein Handabdruckprojekt aussehen kann, was wirklich langfristig dazu führt, dass Strukturen verändert werden.
Und für diese Informationen gibt es bestimmt auch eine Internetseite. Kannst du uns die mal bitte nennen?
Das ist die www.germanwatch.org, germanwatch.org. Und dort kann man sich dann durchklicken ins Bildungsteam, aber findet auch bei den anderen Teams Klimawandel, Energiewende, Landwirtschaft, Anregungen für die eigene Arbeit.
Also es gibt eine Menge zu tun, aber zum Glück ist der und die Einzelne da nicht alleine, sondern kann sich Informationen holen und findet bestimmt auch eine Menge Verbündete. Ich bedanke mich bei Stefan Rostock von German Watch für das interessante Gespräch.
Ich bedanke mich auch.
I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But that dream that you're holding in your mind, that it's possible.
Damit ist eine Stunde geborgte Zukunft auf Radio Frei schon wieder fast zu Ende. Das Thema der heutigen Sendung war das SDG Nummer 9, eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen. Ich denke, wir hatten eine Menge interessante Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Wenn ihr uns eine Rückmeldung zu der Sendung geben wollt, könnt ihr dies gerne tun, am besten per E-Mail an geborgte-zukunft@radio-frei.de. Ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Dann geht es um SDG Nummer 10, reduzierte Ungleichheiten. Was meint Ungleichheiten in und zwischen den Ländern verringern? Was das genau bedeutet, könnt ihr in der nächsten Sendung erfahren. Vielen Dank fürs Zuhören und eine schöne Zeit.
geborgte Zukunft.
Denn wir haben euch die Welt nur geliehen.
Die Sendereihe zu den globalen Nachhaltigkeitszielen.